Es gab wiederholten Besuch von der Waffenbehörde in Berlin. Bei wem? Bei Hans-Georg Maaßen, dem ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten. Ja, was wollte die Waffenbehörde dort? Das ist eine gute Frage. Und wir werden uns mit der Frage beschäftigen, was passiert denn, wenn jetzt die Antifa von den USA als terroristische Organisation eingeschätzt wird? Wird es demnächst solche Ereignisse wie zum Beispiel jetzt jüngst in Gießen nicht mehr geben, wo ein gewalttätiger Antifa-Mob es fast geschafft hat, eine Gründungsveranstaltung einer AfD-Jugendorganisation zu verhindern? Mittendrin Leute von der SPD, von den Grünen und von Gewerkschaften. Also verhindern dort die einen Parteien die Gründungsveranstaltung von ihrer Konkurrenz. Interessante Sache. Ja, und dann noch einige persönliche Fragen von dem thüringischen Verfassungsschutzpräsidenten Helmut Röver an den Hans-Georg Maaßen. All das wird in dieser Sendung abgehandelt. Bleiben Sie dran. 1 Stunde und 15 Minuten. Spannendes Interview.
Im Gespräch.
Jetzt bei Upload im Gespräch begrüße ich ganz herzlich nochmals den Verfassungsschutzpräsidenten AD, Herrn Hans-Georg Maaßen. Herzlich willkommen, Herr Dr. Maaßen.
Guten Tag, Herr Fiedler.
Ja, aus aktuellem Anlass habe ich Sie wieder angesprochen und es geht um einen wiederholten Besuch durch die Waffenbehörde bei Ihnen zu Haus innerhalb eines sehr kurzen Zeitraums von weniger als einem Jahr und obwohl es keine Beanstandung an Ihrer Jagdwaffenverwahrung gab und mit den Worten von Herbert Grönemeyer frage ich einfach mal, was soll das?
Ja, die gleiche Frage, die werde ich jetzt auch schriftlich über einen Anwaltskollegen an die Waffenbehörde richten. Wissen Sie, nach dem Waffenrecht hat die Waffenbehörde natürlich das Recht, sich den Waffenschrank anzuschauen von Jägern und Sportschützen, um zu sehen, ob die Waffen richtig gelagert sind. Und Ende letzten Jahres waren sie schon bei mir zu Hause, wahrscheinlich mit Blick darauf, dass mein Jagdschein ausgelaufen ist oder auslaufen würde zu dem Zeitpunkt, haben sie sich dann den Jagdschrank, den Waffenschrank angeschaut. Das kommt nicht so oft vor, aber dagegen kann man nicht sagen. Sie sind hier bei mir in der Wohnung erschienen. Zwei Sachbearbeiterinnen oder eine Sachbearbeiterin, ein Sachbearbeiter der Waffenbehörde prüften, ob ich die Waffen und die Munition richtig lagere. Und weil ich den Waffenschrank in meinem Arbeitszimmer habe, sind sie dann durch die Wohnung in mein Arbeitszimmer gegangen, haben sich das angeschaut und ohne Beanstandung sind sie dann gegangen. Und vor 10 Tagen kam die Waffenbehörde ohne jegliche Anmeldung. Beim ersten Mal gab es eine Anmeldung, jetzt gab es keine Anmeldung. Ist nicht zwingend notwendig nach dem Waffenrecht. Die können auch ohne Ankündigung kommen, aber sie klingelten Sturm. Und an dem Dienstag saß ich hier zu Hause an meinem Schreibtisch, bin gerade aus dem Büro gekommen, saß an meinem Schreibtisch. Und Sturmklingeln heißt 4-mal etwa 5 Sekunden lang geklingelt. Ich bin dann zur Gegensprechanlage gegangen, habe gefragt, wer da ist. Polizei. Also sie haben sich nicht als Waffenbehörde gemeldet, sondern Polizei. In Berlin ist es allerdings auch so, dass die Waffenbehörde integriert ist in das Landeskriminalamt. Also es macht schon einen Unterschied, ob es die Waffenbehörde ist oder die Polizei. Und ich habe natürlich die Türe geöffnet und dann erschien die mir von Gesicht der bekannte Sachbearbeiterin der Waffenbehörde in Gefolge mit 3 Polizeibeamten. Und das waren offensichtlich nicht die Polizeibeamten, die Schutzmänner von der Wache von nebenan, sondern das waren Einsatzpolizisten mit Schutzweste. Ja, die erschienen dann bei mir in der Wohnung und wollten sich den Waffenschrank anschauen. Gut, ich fragte, was das denn solle, warum 3 Polizeibeamten in Einsatzkleidung. Und da wurde mir gesagt, ja, die seien auf dem Weg zu einem anderen Einsatz und da seien die mitgenommen worden. Ja. Gut, ich sagte dann, okay, also ich muss sie nicht zwingend reinlassen nach dem Waffenrecht. Ich könnte auch sagen, tut mir leid, ich habe keine Lust, sie reinzulassen. Aber dann hätte es natürlich Konsequenzen für meine Waffenberechtigungskarte gehabt. Und dann hätte man mir wahrscheinlich die Waffen entzogen und dann hätte ich klagen müssen. Also habe ich die Herrschaften reingelassen, habe alle 4 drum gebeten, zunächst mal ihre Schuhe auszuziehen und wenn man in meine Wohnung kommt, das ist bei mir so, ich erwarte das jedenfalls vor allem von ungebetenen Gästen. Die Polizeibeamten waren schon drauf eingestellt, die Sachbearbeiterin auch, die hatten so Überzieher-Füßlinge, die sie über die Schuhe gezogen hatten, hatten die schon dabei gehabt. Und dann sind sie dann durch unsere Wohnung marschiert in mein Arbeitszimmer, haben sich den Waffenschrank angeschaut. Das heißt, nur die Sachbearbeiterin hat sich den Waffenschrank angeschaut. Und die drei Polizeibeamten, die standen dann in meinem Zimmer und beobachteten das Ganze. Es wurde ein Protokoll gemacht über das, was sie da vorgefunden hatte, abgeglichen mit meiner Waffenberechtigungskarte. Die Munition wurde sich angeschaut, ohne Beanstandung. Und nach einer Viertelstunde gingen dann die vier wieder aus der Wohnung. So ist das abgelaufen.
Gut, was soll das? Das wäre jetzt also der sachliche Hintergrund. Also Sie sind Jäger, wenn ich es richtig verstanden habe.
Ja.
Und das heißt, nach meinem Verständnis geht es halt darum, dass nicht solche Sachen passieren können, wie in den USA schon mal vorgekommen, also dass irgendwie kleine Kinder sich irgendwie eine Waffe nehmen können und dann sich aus Versehen gegenseitig umschießen. Das muss also vernünftig verwahrt sein, damit also kein nicht befugter und vor allen Dingen nicht waffenkundiger da irgendwie Zugriff drauf nehmen kann. Das ist das eine. Das ist also der Vordergrund. Was vermuten Sie denn im Hintergrund? Das hört sich doch ziemlich seltsam an, dass gleich mehrfach innerhalb von kurzem Zeitraum eine Waffenbehörde bei Ihnen aufschlägt.
Ja, das ist das eine, dass es merkwürdig ist, innerhalb von einem Jahr, dass zweimal die Waffenbehörde kommt. Wenn beim ersten Mal Beanstandungen festgestellt worden wären, dann wäre es natürlich naheliegend, dass die nochmal gucken, um zu sehen, hat der Mann denn gelernt, ja, macht er es denn jetzt richtig? Aber erstaunlich war auch, dass die Mitarbeiterin der Waffenbehörde noch nicht mal das Protokoll dabei hatte vom vorangegangenen Mal, wusste gar nicht, was da eigentlich passiert war, obwohl sie ja da war. Also sie schien nicht besonders gut in der Hinsicht vorbereitet zu sein. Also es ist schon sehr, sehr merkwürdig, dass eine Waffenbehörde, die eigentlich sehr, sehr viel zu tun hat, sie muss sich mit den ganzen Waffengeschäften beschäftigen, also mit den professionellen Waffen- und Munitionshändlern, mit den vielen Jagdschützen, den vielen Jägern und in einer Millionenstadt wie Berlin müsste man sagen, eigentlich schaut man darauf, wo sind die Leute, die die meisten Waffen haben, wo das größte Risiko ist. So, und dass man stichprobenartig mal einen einfachen Jäger nimmt, das kann man machen, aber nicht zweimal innerhalb von einem Jahr. So, aber was besonders heraussticht, ist, dass die im Gefolge kam mit drei Polizisten, die aus meiner Sicht Einsatzpolizisten waren, was nur dann zu rechtfertigen ist, wenn entweder eine Gefahr von mir ausginge für die Sachbearbeiterin der Waffenbehörde, also zum Beispiel mir sollten die Waffen weggenommen werden und ich bin ein erkennbar aggressiver Zeitgenosse, der sich dagegen wehrt, ja, dann kommt man eben mit Polizisten, die einem dann die Waffen wegnehmen. Oder wenn man sich wehrt, dass eben unmittelbarer Zwang angewandt wird. Oder wenn ich ein, ich sage mal, Reichsbürger wäre oder wenn erkennbar ist, Maßen tickt nicht richtig und würde jetzt mit den Waffen irgendjemanden bedrohen, dann braucht man zum Selbstschutz, zum Eigenschutz der Mitarbeiterin der Waffenbehörde natürlich Polizeibeamte. Etwas anderes vielleicht auch, wenn zu erwarten ist, dass die Waffen oder Munition unsorgfältig aufbewahrt sind, zum Schutz auch, ja, dass nicht nur der Sachbearbeiterin überhaupt es könnte gemeingefährlich sein, da ist vielleicht eine Kalaschnikow, die er nicht haben sollte, dass dann eben Polizeibeamte dabei sind. Da stellt sich auch die Frage, ob drei unbedingt notwendig sind oder ob nicht einer oder ob der Schutzmann von der Polizeiwache von nebenan ausreichend ist. Kurzum, die Argumente für einen Polizeieinsatz sehe ich nicht. Ich halte es für völlig unverhältnismäßig. Bei jemandem, bei dem nie Beanstandungen festgestellt worden sind, der einfacher Jäger ist, sodass ich zum Ergebnis kommen muss, dass es ein unverhältnismäßiger Polizeieinsatz war und damit ein rechtswidriger Polizeieinsatz war, der dazu diente, und jetzt muss ich mutmaßen, man sollte die Betreffenden dazu befragen, eine Akteneinsicht auch haben, ob das der Einschüchterung dient, ob das politische Motivation war, meinetwegen von Innensenat, Druck ausgeübt, jetzt ärgert mal den Maßen, einschüchtern und auch öffentliche Diskreditierung, weil so ein Einsatz bei einer Privatwohnung mit drei Einsatzpolizisten macht vielleicht auch Eindruck auf die Nachbarschaft.
Da fällt mir das Stichwort ein, bestrafe einen, erziehe viele. Das soll das unter die Kategorie fallen. Meinen Sie das so?
Ich will nicht sagen, erziehe viele. Nein, es soll vielleicht heißen, also dieser Maaßen, das scheint ein ganz gefährlicher Typ zu sein, wenn die Polizei schon mit mehreren Leuten quasi das Haus stürmt. Und Sturmklingeln heißt für mich, also es ist nicht ein vernünftiges Klingeln an der Türe, wie man es vom Postboten oder aber auch von einer Verwaltungsmitarbeiterin der Waffenbehörde erwarten würde, ne?
Das wäre also eine Zersetzungsmaßnahme, indem man sie in ihrem sozialen Umfeld unmöglich macht.
Das ist, ich sage mal, ein Anfangsverdacht, den ich habe, weil ich die Maßnahme für unverhältnismäßig und rechtswidrig halte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es in Berlin gebräuchlich ist, dass bei einer Waffenkontrolle immer drei Einsatzkräfte dabei sind. Und deswegen unverhältnismäßig, rechtswidrig, dann muss man nach der Motivation fragen. Ich nehme es der Sachbearbeiterin nicht ab, dass sie einfach mal drei Einsatzkräfte, die auf dem Weg hier in diese Richtung waren, abgegriffen hat und gesagt hat, wollt ihr nicht mal beim Maaßen mit vorbeischauen? Ja, also das kann man einem Milchmädchen vielleicht noch erzählen, aber ich glaube, auch die würde es noch nicht einmal glauben, ja.
Ja, das ist eine gute Frage. Nehmen Sie uns nochmal mit. Sie sagten, dass die Einsatzkräfte der Polizei, dass die in kugelsichere Weste da angekommen sind. Das hört sich jetzt für mich so an wie so ein SEK oder zumindest Ergreifungskommando. Hatten die jetzt normale Dienstwaffen dabei oder sind die mit automatischen Waffen angerückt bei Ihnen?
Also ich will nicht sagen, also es waren Schutzwesten gewesen. Was für eine Klasse kann ich, ob das Stich- oder Schutzwesten sind, kann ich nicht beurteilen. Es waren, ich sage mal, die übliche Kleidung, die im Einsatz auch bei größeren Einsätzen gefahren wird, so aus meiner Wahrnehmung, allerdings keine Maschinenpistole.
Okay, das wär die nächste Steigerung gewesen, ne? Dass man dann halt, also dann die Polizisten schon so in paramilitärischer Ausrüstung dann da losschickt. Okay, also das zeigt ja, dass wir einen Missstand im Rechtsstaat haben. Und auf diesen Missstand hat ja auch schon zum Beispiel ein J.D. Vance auf der Münchner Sicherheitskonferenz hingewiesen. Und es ging um die Meinungsfreiheit in Europa und Deutschland. Und sinngemäß stand zum Beispiel bei der Deutschen Welle stand, Vance warf der deutschen Justiz eine Kriminalisierung von Meinungsäußerung vor. Vance betonte, dass die Kriminalisierung von Meinungsäußerung eine echte Belastung für die europäisch-amerikanischen Beziehungen sein könnte. So, und jetzt ist ja die Frage, gehen Sie da mit, wenn ich sage, dass Sie da häufiger besucht werden, weil man sich nicht ganz einverstanden zeigt seitens der Regierung mit Ihren Meinungsäußerungen?
Naja, der Grund müsste aufgeklärt werden, warum sie das machen. Aber es ist natürlich naheliegend. Das heißt, ich habe den Anfangsverdacht, dass man mich da herauspickt, weil ich politische Auffassung vertrete, die, ich sage mal, vom Mainstream oder von denjenigen, die derzeit in Berlin oder im Bund herrschen, so nicht geteilt werden. Jetzt zu der Aussage von J.D. Vance. Die Aussage von J.D. Vance, die teile ich voll und ganz. Die Meinungsfreiheit ist in Europa gefährdet und nicht nur gefährdet, sie erodiert. Und Politiker wollen diese Meinungsfreiheit bewusst einschränken. Das ist jedenfalls mein Fazit aus vielen politischen Maßnahmen, die in den letzten Jahren ergriffen sind, ob das der Digital Service Act, das Netzwerk-Durchsetzungsgesetz ist oder zahlreiche weitere gesetzgeberische Maßnahmen, die zeigen, dass die politische Ebene in Europa, auch in Deutschland, mit dem Menschenrecht auf Meinungsfreiheit auf Kriegsfuß steht.
Wir hatten in der letzten Sendung ja auch schon herausgearbeitet, also dass das Recht auf freie Meinungsäußerung konstituierend für die freiheitlich-demokratische Grundordnung ist. Jetzt ist ja die Frage, warum wird das nicht besonders geschützt? Das heißt, also ich sehe doch hier, dass Politiker quasi im Handstreich mit verschiedenen Tricks da Zensur einführen können, erstmal das sowieso schon, und sowas unter Strafe stellen können. mittelbar zumindest. Und da würde ich doch erwarten, dass eigentlich der Staat da wirklich wehrhaft ist und sagt, also solche Politiker wollen wir nicht haben, die werden jetzt hier abgeräumt, die bekommen jetzt also meinetwegen drakonische Strafen und gehen für über 2 Jahre erstmal ins Gefängnis, damit sie darüber nachdenken können, was sie da eigentlich getan haben.
Ja, das von der Theorie haben Sie recht. Praktisch sieht das zum einen so aus, dass wir eine, man kann fast sagen, eine Gewaltenfusion haben. Nicht die klassische Gewaltentrennung oder Gewaltenteilung, die eigentlich das Grundgesetz vorgesehen hat. Und das bedeutet, dass die Bundesregierung ist letztendlich nur ein, ich sage mal, ein Parlamentsausschuss der Mehrheitsfraktionen oder die sich zu einer Mehrheit zusammengetan haben. Eine Trennung zwischen Legislative und Exekutive hat es insoweit in Deutschland nie wirklich gegeben, weil die Exekutive immer eine Art Ausschuss des Parlaments war, also die Bundesregierung, genauso wie die Landesregierung. Die Judikative, die Rechtsprechung, wird von denen ausgewählt, die auch die Bundesregierung auswählen, jedenfalls auf den obersten Ebenen. Also insoweit sehr, sehr eng, ja, bis hin, dass Bundesverfassungsrichter stellvertretende Fraktionsvorsitzende einer Partei waren. Und auf Landesebene ist es ähnlich. Und dazu kommt, dass auch diese horizontale Trennung zwischen Bund und Ländern auch immer mehr verwischt, indem man auch durch Personal Gleichheiten und gleiche Parteien letztendlich immer einer Meinung ist. Dass wir haben das ganz besonders gesehen bei der Migrationskrise nach 2015. Wir haben es gesehen in der Corona-Krise 2020. Und wir sehen es auch heute wieder. Also wir haben das tatsächliche Problem einer Gewaltenfusion, wo sich alle einig sind, mit wenigen Schattierungen und wo die klassische Gewaltentrennung mehr und mehr aufgelöst ist.
Aber Gewaltentrennung ist ja ein Grundprinzip von diesen Checks and Balances, also dass sich die einzelnen Säulen der Demokratie gegenseitig kontrollieren sollen. Das heißt, Sie beschreiben eigentlich eine Dysfunktionalität des Staates, die schon mit den Gründungsvätern, also nach 45 quasi eingezogen wurde. Und das heißt, ich unterstelle denen mal, dass das versehentlich passiert ist. Jetzt ist die Frage, wie können wir diese Dysfunktionalität wieder aufheben?
Naja, keine Verfassung ist perfekt und das wussten auch die Gründungsväter des Grundgesetzes. Und auch die beste Verfassung kann durch schlechte Menschen kaputt gemacht werden. Wir haben es hier mit erheblichen manifesten Defiziten zu tun. Und Sie haben vorhin ja auch eine Frage aufgeworfen, eigentlich müssten Sanktionen auch gegen diese Politiker ausgesprochen werden, die Meinungsfreiheit einschränken, die Zensurmaßnahmen einführen, ohne es Zensur zu nennen. Und das führt zu dem Punkt, dass wir gar keine ausreichend gesetzlichen Handhaben haben, um dieses, ich sag mal, Politikerunrecht zu ahnden. Sie müssen sich vorstellen, Politiker haben kein großes Interesse, dass sie selbst für ihr Fehlverhalten zur Verantwortung gezogen werden. Und deswegen haben wir derartige Regelungen nicht.
Das ist ja auch der einzige Berufsstand, der sich quasi sowohl das Salär selber bestimmen kann, als auch die Gesetzesgrundlagen selbst bestimmen kann, nach der er gerichtet wird. Das würde wahrscheinlich bei anderen Berufsgruppen genauso aussehen. Also wenn ich mir als Lehrer aussuchen dürfte, nach welchen Kriterien ich beurteilt werde, werden die sicherlich vielleicht weicher aussehen, zumindest über alle Lehrer hinweg, als sie denn tatsächlich sind. Ne? Also das heißt auch, wie sagt man so schön, derjenige, der das Kreuz hat, der segnet sich zuerst. Das heißt also, von wo kann denn dann nur eine Verbesserung kommen?
Also eine Verbesserung kann natürlich kommen aus dem politischen Komplex, in dem also die zweite oder dritte Reihe der Politiker der bestehenden Parteien, der regierenden Parteien erkennt, so kann es nicht mehr weitergehen. Und die erste Reihe muss zurücktreten und dann beginnt im Grunde genommen ein neues Kapitel. Man kann sagen, das wäre eine Art Putsch, wenn die zweite und dritte Reihe sagt, so Leute, ihr habt das alles vergeigt, wir fangen bei Null an. Ich sehe aber nicht die Männer und Frauen in den bestehenden herrschenden Parteien in der zweiten oder dritten Reihe, die das wollen und dazu in der Lage sind. Eine andere Variante kann von unten kommen, ja vom Volk. dass der Unmut im Volk so stark ansteigt, dass der Kessel platzt. Und das kann sich in den Wahlen ausdrücken, dass eine AfD, die derzeit bei, weiß ich nicht, 27% insgesamt ist, im Osten bei teilweise 40%, dass die plötzlich durch die Decke schießt. Und wir es plötzlich dann mit um die 50 zu tun haben. Oder dass eine neue Partei gegründet wird und der Unmut auch, ich sage mal, dazu führt, dass diese Partei Rückenwind bekommt. Das kann durchaus passieren. Und unser Wahlsystem ist leider sehr, sehr komplex. In den USA ist es viel leichter. Da gab es den Dualismus zwischen Donald Trump und Kamala Harris oder Joe Biden, wo es relativ leicht war, dann zu entscheiden, entweder siegt der eine oder der andere. Wahlmanipulationen konnten bis zu einem bestimmten Punkt auch nicht mehr betrieben werden, weil es dann einfach zu auffällig war. In Deutschland mit unserem Verhältniswahlrecht und mit den vielen Parteien im Bundestag, die sich verständigen, wen sie zum Kanzler wählen, ist so eine Politikwende leider viel schwieriger als eben in den USA. Das Dritte, was ich sehe, eben neben dem der Veränderung aus dem System heraus und der Veränderung aufgrund des Drucks vom Volk, ist der Druck aus dem Ausland. Und da haben Sie ja schon J.D. Vance angesprochen und die Amerikaner. Ich glaube, die Amerikaner sehen derzeit noch zu, was bei uns und in anderen europäischen Ländern stattfindet. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass aus dem Zusehen auch einmal Druck ausüben wird, weil die sich sagen, sie haben 1945 Deutschland nicht deshalb befreit, damit Deutschland hier all die Errungenschaften aus der Menschenrechtskonvention, die demokratischen Errungenschaften Schritt für Schritt erodieren lässt oder abräumt, oder dass Brüssel hier in autokratischer Weise die Meinungsfreiheit einschränkt.
Also wir sind ja schon so weit, dass die Amerikaner sich immer weiter von uns distanzieren, eben gerade zum Beispiel als Grund die Meinungsfreiheit oder die eingeschränkte Meinungsfreiheit nennen. Und es wird ja auch schon damit gedroht oder vielleicht auch sogar schon umgesetzt, dass der Informationsaustausch von Geheimdiensten eingeschränkt wird. Und das hat ja dann durchaus auch Auswirkungen auf zum Beispiel den Ukraine-Konflikt, wenn nämlich dann eben nicht mehr irgendwelche Aufklärungsdaten an die ukrainische Seite geliefert werden können, weil die eben dann von den Amerikanern geblockt werden. Sie hatten da ja auch schon weitere Informationen. Vielleicht nehmen Sie uns da mal mit.
Ja, sicher. Also die Geheimdienstzusammenarbeit zwischen uns und den Amerikanern ist eigentlich seit jeher einseitig. Die Amerikaner, die haben einen riesigen Fundus an Informationen, ob das SIGINT ist, also durch die technische Aufklärung, indem die in den weltweiten Telekommunikationsnetzen fischen und Informationen generieren. Ob das menschliche Aufklärung ist, ob das Satellitenaufklärung ist, was auch immer. Sie haben einen unglaublichen Informationsvorsprung und von den EU-Staaten, ganzen EU-Staaten reicht kein Staat in der EU, auch nicht Großbritannien, das draußen ist, daran, diese Informationen, die die Amerikaner generieren, auch nur annähernd abzubilden, sodass wir in einem hohen Maße auf diese Informationen als zivile Nachrichtendienste oder Geheimdienste, aber auch als militärische darauf angewiesen sind. Und das gilt, Sie haben Ukraine angesprochen, Besonderheit jetzt für den Krieg in der Ukraine. Die Ukraine kann aus eigener Kraft natürlich nicht alle geheimdienstlichen Daten, die für das Militär notwendig sind, alleine beschaffen. Das können auch nicht die Briten, Franzosen und die Deutschen ersetzen, was die Amerikaner bisher geliefert haben, weil sie nicht die Satelliten haben, weil sie nicht die menschlichen Quellen haben, weil sie nicht in den ganzen Datenkabeln präsent sind, die oftmals ja über die USA laufen, sodass, wenn die Amerikaner jetzt sagen, wir steigen aus der Zulieferung der Informationen, dann werden die Ukrainer mindestens auf einem Auge blind sein, wenn nicht noch stärker in ihrer Sehfähigkeit eingeschränkt sein. Und für die zivilen Dienste bei uns und in anderen EU-Staaten wird es genauso gehen. Wir sind zu einem hohen Maß darauf angewiesen, von den Amerikanern zu erfahren, was machen denn die Islamisten? Wollen die jetzt nach Deutschland kommen? Wollen sie einen Terroranschlag begehen? Und es ist ein offenes Geheimnis, dass viele islamistische Terroranschläge in Deutschland in den letzten 20 Jahren abgewehrt worden sind, auch durch Hilfe der Amerikaner, weil sie die Erstinformationen gaben und die deutschen Dienste niemals aus eigener Kraft diese Informationen generiert hätten.
Ja, jetzt haben wir aber den seltsamen Fall, dass die deutschen Eliten, also gemeint sind die Politiker und auch auf der europäischen Ebene genau das Gleiche, eigentlich gegen das Weiße Haus arbeiten. Also die haben etwas ganz gehörig gegen Donald Trump und seine Mannschaft. Und das sind ja genau die gleichen Eliten, die den Krieg in der Ukraine perpetuieren. Also die versuchen, den am Laufen zu halten, während aus dem Weißen Haus Bestrebungen sind, dass dieser Krieg wenigstens eingedämmt oder in eine Friedensverhandlung übergehen soll. Das heißt doch jetzt also, dass diese Eliten ja eigentlich schachmatt sind. Das heißt, sie können den Krieg nicht mehr weitermachen, weil das Weiße Haus ihnen die Informationen sperrt. Die USA ziehen sich immer weiter zurück. Spätestens hier gibt es auch ein kleines Problem.
Also wenn die USA sich wirklich zurückziehen sollten aus der Informationsweitergabe, hätte die Ukraine ein riesiges Problem. Wenn die USA sich weit zurückziehen würden aus der Lieferung von Waffen, hätten die Ukrainer auch ein großes Problem und damit verbunden natürlich all diejenigen, die in der EU an dem Krieg interessiert sind, die Tag für Tag davon reden und davon träumen, Krieg gegen Russland zu führen oder vielleicht sogar auf einem Leopard 2 in Moskau einreiten zu können. Das ist natürlich das Ende dieses, ich sage mal, Traumes der Kriegswahnsinnigen, wenn Donald Trump für sich und die USA entscheiden sollte, wir halten uns aus dem Krieg raus, wir verständigen uns mit Russland auf ein Leben und Leben lassen und die Ukraine und die Europäer sollen diesen Krieg alleine zu Ende führen. Eine derartige Entscheidung wäre aus meiner Sicht jedenfalls das Ende eines Traums dieser Wahnsinnigen, einen Krieg mit Russland führen zu können.
Das äußert ja sich in allerlei Äußerungen, die wir von diesen Politikern hören, wo man sagt, um Gottes Willen, wer ist denn da an die Macht gekommen? Jetzt ist ja die Frage für mich, machen die das aus Eigenantrieb? Also sind das Leute, die wirklich so ticken oder sitzt denen irgendjemand im Nacken und sagt ihnen, dass sie das tun sollen? Werden die erpresst? Werden die mit Geld geködert? Oder was ist Ihre Beobachtung darauf?
Also eine sehr berechtigte Frage, die schwierig zu beantworten ist, weil die Betreffenden dazu sich nicht äußern. Man sollte sie fragen, man sollte sie befragen oder vernehmen, man sollte auch sich mal mit den Akten beschäftigen, was die Hintergründe sind. Solange das nicht passiert, kann man einen Verdacht haben, ja, kann man eine Arbeitshypothese haben. Und ich arbeite mit der Hypothese, es gibt zum einen die wirklichen, sagen wir mal, Verrückten, die reinen Herzens vielleicht daran glauben, dass in der Ukraine westliche Werte verteidigt werden und der böse Russe, der Ivan, steht, wenn er in Ukraine nicht aufgehalten wird, einen Tag später an der Oder und zwei Tage später am Rhein. Solche Leute gibt es. Aber dann kann ich mir auch vorstellen, dass es eben andere gibt, die entgegen dem, was im Grunde auf der Hand liegt, nämlich dass dieser Krieg von Anfang an nicht zu gewinnen war für die Ukraine und für den Westen, dass sie gleichwohl aus anderen, aus politischen oder wirtschaftlichen Motiven trotzdem in das Kriegshorn blasen. Und das muss aufgearbeitet und ausgewertet werden.
Also ein Kollege sagte in dem Zusammenhang, wir werden vom organisierten politischen Verbrechen regiert. Was sagen Sie zu diesem Zitat?
Das würde ich mir so nicht zu eigen machen. Organisiert ist es und vor allem es ist verantwortungslos. Und ob da Straftaten wirklich begangen werden, das muss einfach aufgeklärt werden und die Verantwortlichen müssen dann dafür auch gerade stehen.
Sie sprachen in einem anderen Zusammenhang mal von Recht und Gesetz und was meinten Sie damit?
Na, das ist ein Ausdruck, den ja eigentlich jedes Kind kennt. Man unterscheidet zwischen Recht und Gesetz. Man sagt, das muss nach Recht und Gesetz richtig sein oder man muss nach Recht und Gesetz handeln. Und als Jurist lernt man, oder lernte ich jedenfalls früher, dass es einen Unterschied gibt zwischen Recht und Gesetz. Das Gesetz ist das, was festgelegt wird, was das Parlament oder in Diktaturen der Machthaber dem Volk vorgibt, was umgesetzt werden soll. Und Recht ist eigentlich das, was richtig ist, was sich über Generationen entwickelt hat. Man sprach auch früher vom Naturrecht im Gegensatz zum positiven Recht. Positiv heißt nicht jetzt hier das Gegenteil von negativ, sondern positiv. Positiv kommt von positus, von Setzen, von gesetztem Recht. So, und das hat man bis Ende des 19. Jahrhunderts, gab es in Deutschland auch das Bewusstsein, dass es Gesetze gibt, die durchaus rechtswidrig sein können. Ja, nicht jedes Gesetz ist richtig, nicht jedes Gesetz ist Recht, sondern es kann auch in Gesetzesform gegossenes Unrecht sein. Das war den Menschen Ende des 19. Jahrhunderts durchaus bewusst gewesen. Und deswegen durfte sich die Herrschaft auch nicht über das Recht hinwegsetzen mit ihren Gesetzen. Und Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts hat sich die Bewegung des Rechtspositivismus durchgesetzt. Die sagte, eigentlich sind Recht und Gesetz identisch. Ja, es gibt kein Recht neben dem Gesetz. Das ist natürlich das Charmante für die jeweiligen Machthaber. Wenn sie die Schalthebeln haben, wie Gesetze aussehen können, dann können sie auch bestimmen, was Recht und was Unrecht ist. Und die Nazis und die Kommunisten danach haben aus meiner Wahrnehmung diesen Rechtspositivismus exzellent genutzt, indem sie einfach Unrecht in Gesetzesform gegossen haben und das als Recht verkauft hatten. Ob das Blutschutzgesetze waren oder was auch immer, Enteignungsgesetze, das war Unrecht, das im Reichsgesetzblatt oder im Gesetzblatt drin stand. Und 1945, nach der Katastrophe des Nationalsozialismus, sind die Deutschen einigermaßen wach geworden und denen ist dann eingefallen, nicht alles, was im Gesetzblatt drin steht, kann Recht sein. Die Alliierten hatten uns auch dabei geholfen, auch mit den Nürnberger Prozessen, wo zwar Rechtspositivisten aus Deutschland sagten, das kann man doch gar nicht bestrafen, weil die Nazis haben sich vielfach gar nicht strafbar gemacht, weil das stand ja im Gesetzblatt drin. Was habt ihr eigentlich? Ja? Da haben die Alliierten gesagt, hört mal Leute, das ist Unrecht. Es gibt Menschenrechte, die könnt ihr gar nicht ändern. Ja? Die Menschenrechte sind da, die sind mit der Geburt da und ihr könnt den Menschen die nicht wegnehmen. Ihr könnt nicht einfach ins Gesetz reinschreiben, es gibt Menschen zweiter Klasse und die haben kein Recht auf Leben. Ja? Sodass die Nazis auch deswegen in Nürnberg und anderswo verurteilt worden waren und sie konnten sich nicht auf irgendwelche Erlasse, auf Verordnungen oder auf das Reichsgesetzblatt berufen. Dieser Gedanke des Naturrechts, den die Alliierten dann 1945 wieder mitgebracht hatten, hatte sich dann beim Bonner Grundgesetz dann auch wieder in die Präambel und auch an anderen Stellen des Grundgesetzes wieder eingefügt. Nur muss man sagen, aus meiner Sicht sind wir dann danach wieder zurückgefallen in den Rechtspositivismus. Und das wurde mir dann deutlich, auch bei der Corona-Zeit, als in lockerem Maßstil das Infektionsschutzgesetz geändert worden ist, schwerwiegendste Grundrechtseingriffe da vorgenommen worden sind. Und eine Kanzlerin davon sprach, ob sie den Bürgern wieder die Grundrechte zurückgeben kann, das Freiheitsrecht zurückgeben kann, da muss ich sagen, das darf die Kanzlerin nicht, weil das Freiheitsrecht ist immer da. Das habe ich mit der Geburt bekommen. Ja. Das kann allenfalls im Rahmen von Notwehr, Notstand eingeschränkt werden, aber dann hat der andere die Verantwortung, sich zu rechtfertigen. Also dies, ich sage mal, in aller Kürze zu Ihrer Frage.
Ja, also das, was Sie gesagt haben, ist ja eigentlich schon ein Ausweis dessen, dass man sofort sagen müsste, diese Kanzlerin hat gerade ihre Kanzlerschaft verwirkt. Sie hat klar gemacht, dass sie ganz grundlegende Dinge in der deutschen Verfassung nicht verstanden hat und sie anscheinend auch nicht umsetzen möchte. Ich hatte das ja mal in einer anderen Sendung gemacht, also wir kamen auf einen ganzen Blumenstrauß von Grundrechten. Ich hatte das Glück, dass ich damals ein Sozialkunde oder ich glaube, Wukis, wie hieß das, glaube ich, bei uns das Fach, hat ein Sozialkundelehrer, der sagte, Also wenn mehrere Grundrechte gleichermaßen, also auf einmal eingeschränkt werden oder ausgesetzt werden, dann müsst ihr auf die Straße gehen, dann ist etwas grundlegend nicht in Ordnung im Staat. Bei einem Grundrecht kann das immer mal wieder passieren, weil zum Beispiel Grundrechte gegeneinander aufgewogen werden müssen, aber wenn das mehrere Grundrechte sind, die gleichzeitig ausgesetzt werden, dann ist was ganz oberfaul. Und genau dieser Zustand, also ich hätte mir nie gedacht, das war 1989 oder sowas in der Richtung oder 88, als ich das gehört habe, ich hätte mir nie gedacht, dass ich 2020 mal in diese Verlegenheit kommen müsste, mich daran wieder zu erinnern, weil ja das genau das eingetreten ist. Also wir hatten eine ganze Anzahl von Grundrechten, die ausgesetzt wurden. Versammlungsfreiheit, das Recht der Unverletzlichkeit der Wohnung. Dann das Fernmeldegeheimnis wurde angetastet, auch wieder in diesem Corona-Gesetz. Dann wurden auch die Meinungsfreiheit wurde, das ist ja ganz geschickt, die wurde nicht angetastet, aber die wurde dann mittelbar angetastet über NGOs. Die Unversehrtheit des menschlichen Körpers wurde angetastet, Artikel 2 auch noch gleich obendrauf. Und das Ganze hatte, man darf ja nie Vergleiche ziehen mit der Nazi-Zeit, aber wenn man das vergleicht, was damals gemacht wurde mit dem Ermächtigungsgesetz, das gleicht sich eins zu eins mit Ausnahme des Artikel 5. Da sind bei mir alle Alarmglocken angegangen. Da frage ich mich, warum ist das bei anderen Leuten nicht angegangen, dass sie sagen, Mensch, hier stimmt etwas grundlegend nicht?
Also, ich bin ein großer Fan des Vergleichens. Das machen ja die Juristen tagtäglich. die müssen vergleichen, ist der Sachverhalt identisch mit jedem oder mit einem Dritten? Ja? Vergleichen das, was auf der Straße passiert, mit dem, was im Strafgesetzbuch ist. Ja? Man muss immer vergleichen. Das Leben besteht daraus, Preise zu vergleichen. Und auch Äpfel kann man mit Birnen vergleichen. Ja? Man kann dann feststellen, doch, man kann es vergleichen, aber beim Vergleichen stellt man auch die Unterschiede fest. Ja? Dass die vom Geschmack unterschiedlich sind, dass es beide Früchte sind, die an Bäumen wachsen, man kann vergleichen. So, und das macht auch den Unterschied. Und das muss, sage ich auch immer wieder Leuten, vergleichen ist nicht gleichsetzen. Ja? Wenn jemand Vorgänge, die heute geschehen, mit denen während des Nationalsozialismus gleichsetzt, habe ich auch ein Problem damit.
Das haben wir nicht getan.
Ja, genau. Aber vergleichen, hier sind die Gemeinsamkeiten, da sind die Unterschiede, ja, das ist ganz normal im Leben. Das macht selbst Oma O, die zu Aldi geht und aus Aldi rausgeht nach Lidl und guckt sich da die Preise an, guckt sich an, wie viel Gramm ist in der Packung, ja, das macht eigentlich jeder. Vergleichen ist im Grunde ein ganz entscheidender Bestandteil unseres Lebens. Von daher wehre ich mich dagegen, man darf nicht vergleichen. Natürlich muss man vergleichen, aber man darf nicht gleichsetzen.
Okay, also das, was mir aufgefallen ist, zum Beispiel also als Unterschied, die Grundgesetzartikel oder die Verfassungsartikel, die außer Kraft gesetzt wurden, waren damals in dem Bereich 110, 111, 112, 113 und liegen heute im Bereich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bis 13. So was einem dann auffällt ist, wie kann man auf die Idee kommen, dass man zum Beispiel das Recht auf körperliche Unversehrtheit einschränkt? Da steht ja ganz eindeutig drin in diesen Corona-Gesetzen, ohne dass jemand fragt, Moment mal, das kann doch so und so nicht sein. Und vor allen Dingen in einem Bereich, also dieser Artikel 2 ist ja entstanden nach dem Zweiten Weltkrieg auf Basis dessen, was die Nazis zum Beispiel in den KZs gemacht haben. Versuche mit Impfungen an Leuten, die sich nicht wehren konnten, die kein Einverständnis geben konnten. Und genau das Gleiche. Nicht in einem Internierungslager, da sind wir wieder bei den Unterschieden, ne? Nicht in einem Vernichtungslager, aber von der Sache her genau das Gleiche findet plötzlich dann da statt. Das heißt, es sind Patienten, die gar nicht wissen, dass sie Patienten sind, das wird ihnen noch nicht mehr gesagt. Und die sollen jetzt zwangsweise sich eine Impfung geben lassen. Wir waren ja kurz davor, das ist ja Gott sei Dank gescheitert, also diese Zwangsimpfung. Aber in die Richtung lief das ja. Das heißt also, ich konnte nicht mein Einverständnis geben, ob da irgendwie eine medizinische Behandlung an mir vorgenommen wurde. Wie schätzen Sie denn das ein? Also wenn wir schon gerade bei dem Thema sind, das ist doch, bei mir sträuben sich die Nackenhaare, wenn ich sowas sehe.
Also ich würde gerne mal zunächst mal vorausstellen, wir werden heute Abend hier die Corona-Zeit nicht aufarbeiten.
Ja.
Ja, also dafür braucht es nicht nur einen Untersuchungsausschuss, sondern dafür braucht es eine richtige Kommission mit Strafjuristen, mit Verwaltungsjuristen, mit Medizinern und zwar nicht mit den Leuten, die in der Zeit der Corona-Maßnahmen Verantwortung getragen haben, sondern unbelastete Personen, sofern es ja diese Leute gibt. Das wird nicht so einfach sein, weil viele da einfach mitgemacht haben. Wir brauchen hier eine wirkliche Aufarbeitung. Nicht nur, um nach hinten zu schauen und zu sanktionieren, sondern auch, damit so etwas nie wieder passieren kann. Das ist das eine. Das andere jetzt im Großen und Ganzen gesprochen. Menschenrechte werden uns mit der Geburt geschenkt. Ich muss nicht Danke sagen dem Bundeskanzler, nicht Danke sagen dem Grundgesetz. Die sind schon da. Die sind schon da. Heißt, wenn diese Menschenrechte eingeschränkt werden, ist jede Einschränkung eine Verletzung. Ist jede Einschränkung eine Verletzung eines Menschenrechts. Eine Einschränkung eines Menschenrechts kann unter Umständen gerechtfertigt sein. Ja, wenn unterschiedliche Interessen gegeneinander abgewogen werden. Körperliche Unversehrtheit, Freiheit werden zum Beispiel bei Häftlingen eingeschränkt. Klar,
Genau.
wenn jemand verurteilt ist, rechtmäßig verurteilt ist, kann er nicht mehr, ne, sich frei bewegen. Er kann nicht mehr das tun, was er will. So, das ist rechtmäßig, obwohl das Menschenrecht verletzt worden ist, ist das gerechtfertigt. So, auch ich sage mal, bei der Bundeswehr muss der Bundeswehrsoldat einige Einschränkungen seiner Menschenrechte hinnehmen. Ja, er kann nicht in der Jeanshose an die Front gehen, sondern muss eine Uniform tragen und, und. Ja, es gibt gerechtfertigte Gründe für die Einschränkung für Menschenrechte. Nur das, was wir 2020, 2021 und danach gesehen haben, waren nicht nur Einschränkungen, sondern die Grundrechte, die sind ja bis auf ein paar Brotkrumen verschwunden. Es war eine Zerstörung von Grundrechten oder von Menschenrechten für Einzelne. Dass Leute in Altersheimen einsam gestorben sind, dass sie über Monate ihre Kinder nicht sehen konnten. Das ist nicht nur so eine kleine Einschränkung von dem Grundrecht, das ist von einem Menschenrecht, sondern ein Frontalangriff, dass eigentlich fast gar nichts mehr übrig geblieben ist. Dass Menschen vorgemacht worden ist, wenn ihr euch jetzt impfen lasst, dann hat das keine Nebenwirkungen. Ja, das ist Leuten gesagt und hat keine Nebenwirkungen. Viele sind inzwischen an Nebenwirkungen gestorben oder sind dadurch krank geworden. Das war ein schwerer Eingriff in Menschenrechte, in dem verantwortungsvolle Politiker, verantwortliche Politiker, die verantwortungslos waren aus meiner Sicht, den Menschen die Unwahrheit gesagt haben. Und heute muss man auch nach den RKI-Files sagen, sie wussten es oder sie hätten es wissen müssen, dass sie die Unwahrheit sagten und haben den Menschen damit schweren Schaden zugefügt. Kurzum, wir müssen das ja nicht bis ins Einzelne jetzt ausdiskutieren, weil das jetzt, ich sage mal, eines der komplexesten Aufarbeitungsthemen überhaupt ist. Ich bin jedenfalls der Meinung, dafür brauchen wir eine wirkliche unabhängige Kommission, die in die Tiefe geht, es aufarbeitet, auch eine Aufarbeitung leistet, dass die Betroffenen rehabilitiert werden. All diese Menschen, die unter der Repression von damals litten, aber auch eine Aufarbeitung, die natürlich auch zur Bestrafung der Verantwortlichen führt, die schwere Menschenrechtsverletzungen zu verantworten haben.
Gut, nach all dem, was wir jetzt besprochen haben, glauben Sie immer noch an den Rechtsstaat Deutschland? Oder hat sich Ihr Verhältnis zu diesem Rechtsstaat verändert? Ist das ein Gesetzesstaat oder ein Rechtsstaat?
Also, ich muss nun auch sagen, der Begriff Glauben kommt eher in der Theologie vor, als in der Rechtswissenschaft.
Nee, jetzt kommen Sie mir nicht so da weg da. Also das heißt, also ich habe Sie ja kennengelernt als jemand, der das verkörpert. So, und ich möchte jetzt wissen, wie sieht es denn aus? Also gucken Sie in Ihr Herz rein und wenn Sie sich das anschauen, was da jetzt gerade stattfindet, ist das noch das Deutschland, was Sie denken, dass es das ist oder sein sollte?
Also ich bin ein überzeugter Anhänger des Rechtsstaats, ein überzeugter Anhänger der freiheitlichen Demokratie, nicht weil die freiheitliche Demokratie, ich sage mal, den allerbesten Regierungschef stellen würde, sondern es gibt mit Sicherheit auch Staatsformen, die nicht eine freiheitliche Demokratie sind, aber die effizienter sind oder die progressiver sind und uns mehr Vorteile bringen. Ja, aber die freiheitliche Demokratie und der Rechtsstaat sind die Instrumente, die dazu führen, dass der Souverän, der Volk oder diejenigen, die unter den Entscheidungen im Zweifel am meisten leiden, ein Höchstmaß an Mitbestimmung haben dürfen. Ja, wenn man unter Regeln leiden muss, dann will man aber vorher gefragt werden und da will man mitentscheiden. Demokratie hat keinen Selbstzweck, sondern soll letztendlich dazu führen, dass die Menschen mitentscheiden können darüber, wie sie in Zukunft leben. Und ich bin insoweit ganz überzeugt von dieser Staatsform, vor allem in der Funktion als Kontrollmechanismus. So, wir haben alle in den letzten Jahren erleben müssen, dass wir hier auch eine Erosion erleben. Professor Papier, der frühere Präsident des Bundesverfassungsgerichts, hat es schon vor vielen Jahren in einem Buch zum Ausdruck gebracht. Ich glaube, das wurde sogar ein Bestseller, dieses Buch, aber niemand hat auf ihn gehört. Und Papier war nicht irgendjemand. Ja, Papier war nicht der Hausmeister im Kanzleramt, sondern Papier war der oberste Richter in Deutschland, der Chef des Bundesverfassungsgerichts. Und anstelle, dass es hier eine Welle gemacht hätte, und alle gesagt hätten, mein Gott, was sagt und was hält uns der Mann hier für einen Spiegel vor? Nein, es wurde einfach weitergemacht. Und ich sehe diese Erosion von Rechtsstaatlichkeit. Ich sehe die Erosion von freiheitlicher Demokratie. Ich werde hier vom Verfassungsschutz beobachtet oder überwacht jetzt schon seit 2 Jahren.
Vor allen Dingen, dass ich unterbreche, das ist genau der Verfassungsschutz, dem Sie vorgestanden haben als Verfassungsschutzpräsident. Das heißt, Sie werden jetzt von Ihrem eigenen Verfassungsschutz, ehemals eigenen Verfassungsschutz, beobachtet. Das finde ich, das ist ein starkes Stück.
Ja, nicht nur von meinem eigenen Verfassungsschutz, sondern auch von meinen eigenen ehemaligen Mitarbeitern. Ja. Ich kenne Sie ja in Teilen auch, ja. Werde ich beobachtet, interessiert vielleicht den einen oder anderen der Zuschauer auch, seit 2 Jahren beobachtet, etliche Schriftsätze ausgetauscht, weil ich mir das nicht gefallen lasse. Ich klage ja dagegen, aber es ist mittlerweile zu einer Materialschlacht geworden. Die haben etliche Aktenordner vorgelegt mit, in Anführungszeichen, Beweismaterial gegen mich, wo mir dann alles Mögliche vorgehalten wird. Beispielsweise, dass ich gesagt habe, ich zweifle daran, dass Joe Biden als Präsident zuletzt über die notwendigen geistigen Kräfte verfügt. Ja, das haben die mir vorgeworfen.
Das ist doch aber keine verfassungswidrige Äußerung. Das ist, also ich würde, auch wenn ich sage, Sie sind kein Mediziner, aber da haben Sie doch einfach mal mit einer guten Küchenpsychologie einen Nagel auf den Kopf getroffen.
Ja, ich habe das gesagt und ich habe mir die Frage gestellt, wenn der Mann das nicht mehr kann, ja, ich hatte da vor Augen gehabt, wie Joe Biden, ich glaube, beim G7-Gipfel orientierungslos herumlief, da hab ich gesagt, wer entscheidet denn für ihn? Wer zieht denn da die Strippen? So, und dann sagt der Verfassungsschutz, jetzt hat Maaßen sich demaskiert, er ist ein Anhänger antisemitischer und verschwörungstheoretischer Narrative und die würde er verbreiten.
Wie kommt man da jetzt auf Antisemitismus? Das habe ich nicht verstanden.
Na, das ist so, ich sage mal, die Brücke zum Antisemitismus besteht darin, dass es Rechtsextremisten gibt, die da wohl der Auffassung sind, hinter den amerikanischen Präsidenten steht die amerikanische Hochfinanz.
Da sehe ich immer noch keinen Antisemitismus. Klären Sie mich weiter auf.
So, und amerikanische Hochfinanz würde von Rechtsextremisten als Synonym für Juden verwendet werden. Ja. Ach. Also wenn Sie die verschiedenen Brücken sich gebaut haben, die der Verfassungsschutz baut, kommen Sie dann zum Ergebnis. Also Biden, Maaßen sagt, Biden zweifelt, ob er noch alle Tassen im Schrank hat oder ob er dement ist. Wer entscheidet über ihn? Dann die Brücke ist, ja, wer solche Fragen stellt, reiht sich ein in diejenigen, die von der Hochfinanz redet. Derjenige, der über die Hochfinanz spricht, meint damit aber in Wirklichkeit Juden. Ja, und dann kommt man zu antisemitischen Narrativen. So, wahrscheinlich sitzen die Leute in diesem Bunker in Köln-Chorweiler, es ist die Zentrale des Verfassungsschutzes, ziemlich von der Welt abgeschottet, dass sie nicht mitbekommen haben, wer Joe Biden war, was der Typ eigentlich in den letzten Jahren entschieden hat und was er nicht entschieden hat. Aber auf solche kruden Ideen kommt diese Behörde. Und leider sind es auch Mitarbeiter, die zu meiner Zeit eingestellt worden waren.
Also ich bin jetzt ein bisschen verwundert, weil also ich gehe mal davon aus, so wie ich Sie kenne, wird während Ihrer Amtszeit Alkoholgenuss, vor allem übermäßiger Alkoholgenuss und der Konsum von bewusstseinserweiternden Drogen wahrscheinlich verboten gewesen sein. Jetzt die nächste Frage wäre, hat sich da was geändert nach Ihrem Weggang? Also das ist ja nicht mehr jetzt nicht anders vorstellen.
Auch
also
da
ich
kann
meine,
man
das ist ja von hinten
ja.
durch die Brust ins Auge, was Sie beschreiben. Das ist ja Hanebüchen. Da würde man denken, ja. Soll das jetzt hier Satire sein? Wollen die damit in der ZDF-Anstalt auftreten oder was ist damit los?
Als Jurist lernt man, es gibt zwei Vorgehensweisen, zu einer Entscheidung zu kommen. Ja, die erste ist der Urteilsstil, die zweite ist der Gutachtenstil. Der Gutachtenstil sieht so aus: Es gibt eine juristische Fragestellung, dann setzt man sich hin vor ein leeres Blatt Papier und schreibt runter und analysiert und wundert sich nach 10 Seiten, was für ein Ergebnis rauskommt. Ja? Also, dass man zum Ergebnis kommt, A ist schuldig, B ist unschuldig, wundert man sich bei diesem Gutachtenstil. Dann gibt es den Urteilsstil. Der Urteilsstil sieht so aus, dass der erste Satz lautet, A ist schuldig. B ist unschuldig. So, und danach kommt die Begründung. Ja, mein Eindruck ist auch beim Verfassungsschutz, die bekamen die Weisung, so, Maaßen muss überwacht werden, begründet das mal.
Also, mir ist das ja nicht unbekannt, was Sie gesagt haben. Das Ganze fußt auf einer Begründungskaskade, die man zum Beispiel bei der Amadeo-Antonio-Stiftung sieht. Da gibt es ja sogar entsprechende Anleitungen, wie man Leute denunzieren kann, wenn man meint, dass die im Internet irgendwie was gesagt hätten. Und da geht es halt auch um diese antisemitischen Verschwörungstheorien. Und was ich daran besonders delikat finde, ist, dass nun die ehemalige Vorsitzende, die langjährige Vorsitzende Annetta Kahane von der Amadeo-Antonio-Stiftung ja eben auch Stasi-Spitzelin war. Und jetzt sind wir schon wieder in so einem Komplex, den wir letztes Mal schon angeschnitten hatten. Wir sind also irgendwie im Bereich DDR und dortige Inlandsgeheimdienste. Ich frage mich, diese Annetta Kahane schreibt ja auch für die BPB, also für die Bundeszentrale der politischen Bildung. Und dann frage ich mich, wie kann so eine Persönlichkeit so eng mit unserer Politik verknüpft sein? Normalerweise wäre das doch ein absolutes No-Go. Solche Personen dürften hier gar nicht rein, weil sie eben nicht für die freiheitlich-demokratische Grundordnung eintreten. Das haben sie ja in vielfacher Weise bewiesen in der Vergangenheit.
Das ist eine berechtigte Frage. Ja, also ich muss ja als Verfassungsschutzpräsident never, never, never. So eine Person hätte niemals eine derartige Funktion haben können. Oder schauen Sie sich mal eine Innenministerin an, die Beziehung hatte zur Antifa. Die Antifa ist eine verbotswürdige, linksextremistische, gewaltbereite Bestrebung. Das ist die Knüppeltruppe, die 1932 von den Kommunisten gegründet wurde und die nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland wiederbelebt worden war. Ja? Und jetzt erklären sich Leute zu Anhängern der Antifa. Die Antifa ist eine Terrorgruppe. Und ich kann nur sagen, das, was Donald Trump gemacht hatte, war richtig gewesen, diese zu verbieten. Und wir haben ja Politiker, die sagen, ich komme von der Antifa. Politiker, die in der Antifa-Publikation publizieren, sich mit Antifa-Leuten sympathisieren. Eine SPD-Parteiführung, die twittert, auch wir sind für die Antifa. Ja, da muss man sagen, wie kann das sein, dass diese Republik keine Widerstandsfähigkeit hatte, sich dafür zu sorgen, dass Linksextremisten keine Chance haben, bei uns in politische Führungsverantwortung zu kommen.
Ja, also das, was wir sehen, ist doch, dass wir jetzt den Staat quasi von solchen Leuten durchsetzt haben und die haben quasi also den Staatsapparat gehijackt, kann man das nicht anders sagen. Also ein Kollege von mir sagte auch, bezogen auf Sie, naja, wenn das so weitergeht, dann sitzen Sie irgendwann in Stuttgart-Stammheim als wie so ein RAF-Verbrecher und werden dort im Hochsicherheitstrakt inhaftiert. Weil dann gelten eben halt nicht mehr Recht und Gesetz, so wie Sie es vorhin beschrieben haben, sondern dann gelten halt andere Regeln.
Ich habe Anfang des Jahres rausgegeben ein Buch von Helmut Schelsky. Schelsky, einer der bekanntesten westdeutschen Soziologen aus den 60er, 70er Jahren.
Habe ich es hier irgendwo? Ja, hier habe ich ein Exemplar.
Das ist das Buch. Systemüberwindung. Ja.
Halten Sie es nochmal in die Kamera, ich glaube, es war zu kurz.
Ja, Das ist das Buch Systemüberwindung. So, und Helmut Schelsky hatte das Buch zunächst mal als Zeitschriftenaufsatz, nee, Zeitungsaufsatz in der FAZ geschrieben. Das hat unglaubliche Reichweite erlangt. Daraufhin hat er sich entschlossen, das als Buch rauszugeben. Und Gegenstand des Buches ist das Thema der lange Marsch durch die Institutionen.
Genau.
Wie die Linksextremisten sich vom klassischen Revolutionsbegriff verabschiedeten und die Kulturrevolution auf einem friedlichen Weg durch die Institutionen, zunächst mal die Fernsehsender, die Rundfunkanstalten, die Redaktionen der Zeitungen, die geisteswissenschaftlichen Institute, die Schulen, die neuen politischen Parteien, dann die traditionellen politischen Parteien sich da reinbringen und dann das System komplett in ihre Richtung drehen. Und nicht nur in ihre Richtung drehen, sondern alles, was sie übernehmen, wird direkt zur Waffe eingesetzt gegen den politischen Gegner. Das beschreibt er, man muss sagen, wie ein Prophet, sehr, sehr gut. Und ich habe den Eindruck, dieser lange Marsch durch die Institutionen ist weitgehend abgeschlossen. Die politische Linke sitzt, oder die, nicht die Linke, sondern die Linksextremisten sitzen in wichtigen Funktionen und besetzen sie, und das sind Schaltstellen, die sie auch nur mit ihren Leuten letztendlich besetzen.
Ja, dann kommen wir mal zu einem der Fälle, die wir gerade in der letzten Woche hatten. Konstituierender Gründungsparteitag der AfD wird versucht, also der AfD-Jugendorganisation, also wird versucht zu boykottieren, und zwar von einer sogenannten Antifa. Ich bin immer dann immer sehr vorsichtig, ob das wirklich noch eine klassische Antifa ist. Aber mittendrin, also Gewerkschaften und Parteigänger von SPD und Grüne. Also wie habe ich das zu verstehen? Das sind also wirklich gewaltbereite Leute, also ein gewaltbereiter Mob. 6.000 Polizisten reichen anscheinend nicht aus, um die genügend von der Straße zu verdrängen, sodass dass da wenigstens im Ansatz ein geordneter Durchgang zu diesem Parteitag oder auch für andere Passanten, die da gar nicht hin wollten, ein geordneter Durchgang stattfinden kann. Was ist da los? Das heißt, also das sind doch schon bürgerkriegsähnliche Zustände, die wir da gesehen haben.
Naja, man muss es so sehen, die politische Linke hat es vor Jahren geschafft, mit dieser sogenannten interventionistischen Linken wie eine Klammer alle zu versammeln, zusammenzubinden, die in etwa deren Ziele teilen. Und das ist eben vom gewerkschaftlichen Bereich über linke Pastoren bis hin eben zu der Terror- und Foltertruppe der Hammerbande der Antifa. Das haben wir beim G20-Gipfel in Hamburg gesehen, wo diese Gewalttäter sich sogar im Schutz von Kirchen umkleiden konnten und verstecken konnten. Und seitdem, muss man sagen, ist das inzwischen in Deutschland eine Entwicklung, die dazu führt, dass auch das linksliberale Bürgertum früher eine heimliche, jetzt eine offene Sympathie hat für diese Gewalttäter, weil die gehen ja in die richtige Richtung. Die verwenden zwar etwas harschere Methoden, aber man tadelt nicht die Methoden, weil die Opfer sind keine Opfer, sondern das sind eigentlich die Täter. Es trifft ja nicht die Falschen. Diese Entwicklung, dieses Denken hat sich aus meiner Sicht in den letzten Jahren stark durchgesetzt. Das sehen wir immer wieder, wenn, ich sag mal, bürgerliche, konservative oder nicht linke Opfer sind von Gewalttaten. Wir haben es gesehen hier an der Freude, als der amerikanische YouTuber, wie ist er, Kirk, als er getötet wurde, kein wirkliches Bedauern, kein Umdenken, dass das eine Fehlentwicklung auf Seiten der politischen Linken ist, sondern das ist eher so, dass es dann heißt, eigentlich muss man Verständnis dafür haben, er hat ja auch provoziert, es war zwar nicht richtig gewesen, ihn zu töten, aber, ja, also es ist eher eine Sympathie mit den Tätern da als mit den Opfern. Ähnliches sieht man bei den Opfern von anderen Opfern von linker Gewalt, auch von muslimischer Gewalt. Also insoweit hat sich hier eine Veränderung im politischen Denken in der Bundesrepublik dann schon ergeben. dass die politische Linke sympathisiert, auch mit den Gewalttätern der Linken, und keine Sympathie, auch kein Empfinden hat für die Opfer von dieser Gewalt. Und die Technik läuft im Vorfeld immer ähnlich ab. Die Opfer, die werden öffentlich markiert, dass für jeden klar ist, das ist ein Feind, dass der Feind, die AfD ist der Feind. In einer Art und Weise wird die AfD öffentlich als Feind markiert, dass viele Gewalthandlungen gegen die AfD aus meiner Sicht auch darauf zurückzuführen sind, weil wenn fanatisierte Gewalttäter Angst haben, dass Hitler wiederkommt, ja, aber die Politik immer davon spricht, also wenn die AfD einmal regieren würde, dann werden Konzentrationslager gebaut werden, dann wird all das wiederkommen, dann ist es natürlich aus meiner Sicht, aus psychologischer Sicht nachvollziehbar, wenn diese fanatisierten Gewalttäter sagen, wir sind im Recht, die AfD, das ist das zutiefst Böse und wir müssen auf jeden Fall verhindern, dass diese Menschen in Deutschland nochmal ein drittes Reich errichten. Sodass die Täter verantwortlich sind für ihre Taten, aber hinter den Tätern stehen diejenigen, die sie aufhetzen, und das sind oftmals Politiker und Journalisten.
Ja, also wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass die Amerikaner jetzt da die Antifa als Terrororganisation eingestuft haben, auch Antifa Ost ganz explizit benannt haben. Was meinen Sie, was das für Auswirkungen haben wird? Also Antifa Ost ist ein gutes Stichwort, weil ja eine ganz viele Busse sind ja aus Berlin direkt jetzt zu diesem Parteitag nach Gießen gefahren.
Na, ich denke, in einem ersten Schritt werden die Amerikaner natürlich Daten sammeln über die Antifa Ost. Und dass sie die Antifa in Deutschland überhaupt auf dem Radarschirm haben, liegt daran, dass die Amerikaner die Antifa als ein deutsches Exportprodukt ansehen. Ja. Antifa in Deutschland gegründet 1932 und ist nach Amerika gegangen. Ja, die Amerikaner versuchen jetzt die Antifa, diesen Sumpf auszutrocknen, in den USA kaputt zu machen. So, aber solange in Deutschland eine starke Antifa ist, besteht die Gefahr, dass diese Antifa in den USA weiter agieren kann. Deswegen werden die Amerikaner dafür sorgen, dass die Antifa aus Deutschland keine Gefahr mehr für die USA ist oder aus Europa keine Gefahr mehr für die USA ist. Sie werden Daten sammeln. Würde ich jedenfalls an deren Stelle machen, Daten von Personen, Daten von Finanzströmen, Daten von Sponsoren, Daten von Propagandisten, Aktivisten, Rekruteuren und so weiter. Und diese Leute würde ich auf dem Radarschirm behalten, und ich würde sie mir auch ganz genau anschauen, wenn sie mal in die USA reisen wollten oder in andere befreundete Länder.
Also das, was wir jetzt gesehen haben, war keine Demonstration, wo man einfach sich mit Schildern an den Straßenrand stellt und sagt, also ich mag die AfD nicht und ich möchte nicht, dass sie sich neu gründen, aber ansonsten gewaltfrei bleibt, sondern man sieht gewalttätige Ausschreitungen, sowohl gegen Reporter als auch gegen AfD-Angehörige, Straßenblockaden, alles Mögliche in der Richtung. Das heißt, mittendrin dann Leute von den Grünen und von den Linken, wo man dann sieht, so, oh, was ist das denn? Das heißt also, hier versuchen Regierungsparteien oder ehemalige Regierungsparteien oder etablierte Parteien versuchen hier einen Newcomer daran zu hindern, irgendwie eine konstituierende Versammlung durchziehen zu können. Das ist ja vollkommen antidemokratisch. Okay,
das war aber nur die Jugendorganisation. Ne?
Das war die Jugendorganisation der AfD, genau. Ne? Gut, ja. Und jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter. Jetzt haben wir auch einen BSW-Antrag gehabt. Es geht um die Bundestagswahl im Frühjahr diesen Jahres. Und da sind Unregelmäßigkeiten aufgefallen bei der Auszählung der Stimmen der BSW, also vom Bündnis Sarah Wagenknecht. So, und da hat es einen Antrag gegeben, dass das neu ausgezählt werden soll. Und jetzt ist das abgelehnt worden. Und den Bezug, den ich jetzt stellen würde, ist ja, Moment mal, die Leute in dem Wahlausschuss sind ja die Leute, die jetzt im Bundesparlament sitzen und sind auch die regierenden Parteien. So, das heißt also, jetzt haben also die Leute, die jetzt an der Macht sind, aufgrund vielleicht einer eventuellen falschen Auszählung, sollen jetzt über das Wohl oder Wehe ihrer selbst entscheiden, nämlich also ob sie die Macht verlieren oder nicht, und lehnen das jetzt ab, also dass das neu ausgezählt wird. Ist ja eigentlich folgerichtig, würde ich so erwarten. Also was ist denn das für eine Gewaltenteilung im Staate Deutschland, wenn die regierenden Parteien darüber selbst entscheiden können, ob sie weiter regieren oder nicht?
Ja, genau. Das würde ich Gewaltenfusion nennen. Ja, ich nehme es den Leuten ja auch nicht übel, wenn sie dann quasi im Urteilsstil agieren. Das heißt also, wir können hier keine Neuwahlen zulassen, weil wenn wir die Neuwahlen zulassen, dann tun wir dem Friedrich Merz einen Tocht an und dann ist der Anton Schnibulski nicht mehr Vorsitzender des Sowieso-Ausschusses und der sowieso verliert seinen Dienstwagen und überhaupt, ob du dann nochmal im Parlament bist, wenn du dich hier so querstellst. Ja? Also menschlich ist das alles nachvollziehbar, aber eigentlich wollten wir diese Menscheleien, ja, das Denken an sich selbst zunächst mal, ne? Was wird denn aus mir? Ja, das sollte eigentlich in unserer Verfassungsordnung keinen Platz haben, sondern es sollte eigentlich nur das Denken um das Große und Ganze gehen. So, und ich sehe hier natürlich die Erosion hier unseres Rechtsstaates, wenn sich das so entwickelt, wenn der Satz gilt, den ich damals von meinem Doktorvater mal gehört hatte. Ich hatte im Völkerrecht promoviert und er sagte mir ermaßen, im Völkerrecht ist ja vieles anders als in Deutschland im öffentlichen Recht. Im Völkerrecht gilt, wer die Macht hat, hat das Recht. Ja, man kann Verträge machen, wie man will. Letztendlich entscheiden andere Mechanismen. Ist hart, ist bitter, ist zynisch, ist in einen Teilen Realität. Ich habe den Eindruck, dass manche hier in Deutschland auch jetzt schon glauben, wir haben die Macht. Und weil wir die Macht haben, machen wir es einfach so. Ja, und dann soll irgendwann mal ein Verwaltungsgericht kommen oder das Bundesverfassungsgericht kommen und mal eine andere Entscheidung treffen. Dann sind wieder ein paar Jahre vorbei und im Zweifel sieht man beim Bundesverfassungsgericht die gleichen Gesichter, die vorher dann in der Fraktion saßen.
Ja, also ich meine, ich könnte jetzt spitz darauf antworten und sagen, also vielleicht liegt es ja daran, dass wir inzwischen Politiker haben wie eine Annalena Baerbock. Sie meinte ja auch, sie käme vom Völkerrecht her. Vielleicht ist das jetzt irgendwie so dann das Ergebnis, was wir da sehen, was Sie gerade beschrieben haben.
Tja.
Das ist eine nicht ganz ernst gemeinte Frage. Kommen wir
Die,
mal.
sie sagt, sie käme vom Völkerrecht. Ich habe immerhin drin promoviert.
Ja. Gut, okay. Ich habe natürlich Fragen gestellt an andere Leute und die meinten, Mensch, wenn du jetzt schon den Herrn Hans-Georg Maaßen da im Interview hast, dann frag ihn doch mal Folgendes. Und dann kam auch tatsächlich Input von ihrem Kollegen, von Helmut Röver, dem Verfassungsschutzpräsidenten aus Thüringen, AD, also außer Dienst. Und er fragte Folgendes: Was war denn der Grund, dass Sie sich plötzlich für eine Politikkarriere entschieden haben?
Naja, ich habe mich eigentlich nie für eine Politikerkarriere entschieden. Ich habe mich dafür entschieden, dass ich die Fehlentwicklung, die ich in diesem Lande sehe, ausspreche. Und ich habe mich von Anbeginn meiner Karriere für die freiheitlich-demokratische Grundordnung ausgesprochen. Es war eigentlich mein Beruf gewesen, ob nun als Beamter, als Rechtsanwalt, als Verfassungsschutzpräsident, weil ich davon überzeugt bin. Und was ich seit meinem Ausscheiden getan habe, ist eigentlich nichts anderes, ob als nun, ich sage mal, einfacher Bürger, als jemand, der bei X Twitter unterwegs ist, in Videos oder in der Parteipolitik, zu versuchen, Deutschland wieder auf Kurs zu bringen oder ich sage immer, Deutschland wieder vom Kopf auf die Füße stellen, weil ich der festen Überzeugung bin, dass diese Entwicklung, die wir jetzt hier haben, sehr, sehr schlecht ist für das Land, ob es rechtsstaatlich ist, ob es demokratiemäßig ist, ob das die Wirtschaft ist, ob das die Massenmigration ist. In allen Bereichen müssen wir Deutschland vom Kopf auf die Füße stellen. Und ich hatte nie vorgehabt, Politiker zu werden. Dass ich mich jetzt so exponiere, liegt vielleicht in Teilen einfach daran, ja, dass viele auch erwarten, dass ich was tue. Wenn es andere gäbe, die den Job machen und die Chancen hätten, wirklich hier in diesem Land Veränderungen durchzuführen, sei es drum, sollen sie es machen.
Ja, warum ausgerechnet in der CDU, obwohl sie von deren Chefin, namentlich Angela Merkel, über die Klinge springen, also sie wurden über die Klinge springen gelassen, das ist ein schlechtes Deutsch. Und warum ausgerechnet in Thüringen?
Also die Fragen sind relativ leicht zu beantworten. Die erste ist, ich war Ende der 70er Jahre in die CDU eingetreten. Ja, und war schon in der Jugendorganisation, dann in der CDU, also seit Ewigkeiten drin. Und die CDU, das war da, wo ich herkam, das war die konservative oder die auch in Teilen soziale Partei gewesen, die Partei der kleinen Leute, die allerdings auf Traditionen und auf Werte Wert gelegt hatten. Und Helmut Kohl war jedenfalls in der Hinsicht eine klare Aussage gewesen einer bürgerlichen Politik. So, und dass ich weiter in der CDU auch nach meinem Ausscheiden als Verfassungsschutzpräsident agiert habe, lag daran, dass ich selber, aber auch viele, die noch mit mir in der CDU waren, das Ziel verfolgten, die CDU auch wieder vom Kopf auf die Füße zu stellen. Denn was Merkel unbestreitbar gemacht hatte, Merkel hat die CDU zu einer linken Partei gemacht, zu einer linken Kaderpartei gemacht, die im Grunde genommen ihr Gesicht, ihre Programmatik vollkommen geändert hatte, ohne das Gesicht zu ändern. Sie tat immer noch so, als wäre sie die alte Partei von Konrad Adenauer, von Ludwig Erhard und von Helmut Kohl, aber in Wirklichkeit war es eine, ist es heute und war es unter Merkel schon eine linke Partei. Wir haben versucht, mit der Werteunion als Verein von CDU und CSU-Mitgliedern das zu ändern. Und dieser Versuch, muss man sagen, war gescheitert. Die CDU ist massiv gegen mich vorgegangen, hat ein Parteiausschlussverfahren gegen mich betrieben. Sie haben das Parteiausschlussverfahren gegen mich verloren. Aber wir haben damals in der Werteunion im Verein entschieden, diese CDU ist lost. Ja, also wenn das Pferd schon nach Verwesung stinkt, sollte man absteigen und ein neues Pferd sich suchen. Deswegen sind wir damals auch von der CDU abgestiegen und haben den Leichnam dann einfach zurückgelassen. Und warum ich in Thüringen kandidierte...
Also damit haben Sie ja zugegeben, dass Sie zumindest eine Zeit lang versucht haben, einen toten Gaul zu reiten. Habe ich das richtig verstanden?
Naja, also wir haben damals nicht gedacht, dass der Gaul schon tot ist. Ich sage auch ganz offen, wir haben damals die Erwartung gehabt, dass man von innen in der CDU noch einiges ändern könnte, weil die Mitgliedschaft damals 2019, 2020 strukturell noch konservativ war. Die wollten eine andere Politik. Die wollten nicht diesen ganzen Woken-Blödsinn und die Massenmigration. Das wollten sie nicht. Heute sind es in Teilen andere Mitglieder, weil viele schon ausgetreten sind. Ja, das war eben der Ansatz gewesen, zu versuchen, die CDU von innen zu verändern. Die CDU-Führung hat es begriffen und hat uns, wie ich sagte, radikal bekämpft. Wir wurden als das Krebsgeschwür bekämpft und bezeichnet. Und jetzt zu Ihrer Frage Thüringen. Nun, damals war ich CDU-Mitglied gewesen und die CDU in Südthüringen hat mich gefragt, ob ich nicht da kandidieren wollte. CDU in Südthüringen ist bis heute strukturell konservativ, im besten Sinne und realistisch. Sie ist geerdet. Und sie suchten einfach einen Kandidaten, der die CDU Südthüringen im Bundestag und die Menschen Südthüringen vertreten würde. Und ich bin damals an der CDU, oder man kann sagen an der großen Koalition von CDU bis zu den Linken gescheitert. Die CDU-Parteiführung in Berlin hat gegen den Landesverband und gegen die Kreisverbände in Südthüringen gesagt, also wir unterstützen Maaßen nicht. Ein Mitglied des Bundesvorstands hat sogar gesagt, sie findet den Kandidaten der SPD besser. Und die linken Parteien haben sich im Wesentlichen auf den SPD-Kandidaten verständigt. Ja, so ist es gelaufen. Und die AfD hat zwar ein anständiges Ergebnis erzielt, aber anstatt dass AfD mich unterstützt hätte, wo ich eigentlich die besten Aussichten hatte, sind sie da ihren Weg gegangen.
Das erübrigt gleich die nächste Frage, weil also von außen betrachtet hatte Herr Röwe das folgendermaßen formuliert: Warum ergriffen Sie denn nicht im Februar 2020 die Chance, dort zum Ministerpräsidenten gewählt zu werden, nachdem dort soeben FDP Kämmerich nach 2 Tagen Amtsinhaberschaft zurücktrat? Das heißt, Sie haben ja schon die Antwort darauf gegeben, weil Sie von vornherein wussten, dass Sie nicht unterstützt werden. Ist das korrekt? Habe ich das richtig verstanden?
Naja, es war 2020, aber ich kandidierte für den Bundestag 2021. Also 2020 hatte man mich in Thüringen noch gar nicht auf dem Radarschirm gehabt. Und keiner kam auf die Idee, mich zu fragen.
Okay, damit ist die
Frage
beantwortet.
Ja, und ich sage, ich beantworte auch gerne die Frage, was hätte ich gemacht, wenn man mich gefragt hätte. Ja, natürlich hätte ich dann kandidiert, weil ich mir gedacht hätte, Thüringen hat jedenfalls eine bürgerliche Regierung verdient und einen Ramelow muss man unter allen Umständen verhindern. Nur ich kann mir nicht vorstellen, dass die CDU damals mich unterstützt hätte, Mag sein, dass es eine ganze Reihe von Landtagsabgeordneten der CDU gegeben hätte, die mich gewählt hätten. Aber der Druck aus Berlin, aus der CDU-Zentrale von Angela Merkel, der wäre ganz erheblich gewesen, um mich zu verhindern.
Ja, das waren eine Reihe von Fragen. Jetzt sind wir auch schon ein bisschen deutlich über die Zeit drüber, die wir uns eigentlich vorgenommen hatten. Nichtsdestotrotz, ich wollte so viel wie möglich durchbekommen von all dem, was mir jetzt hier an Input reingegeben wurde. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen, Herr Maaßen, dass Sie die Geduld hatten, sich das alles anzutun und uns Rede und Antwort gestanden sind. Und ja, würde mich auf ein nächstes Mal freuen, was wahrscheinlich wiederkommen wird. Ich befürchte, dass die Waffenbehörde nochmal bei ihm zu Hause vorbeischauen wird oder irgendjemand anders von irgendeiner anderen Bundesbehörde. Und dann weiß ich nicht, vielleicht haben wir dann auch schon Überzieher dabei und schauen, ob sie dann bei Ihnen in die Wohnung rein dürfen.
Schauen wir mal.
Wunderbar. Vielen herzlichen Dank, Herr Dr. Maaßen. Ja, damit wende ich mich an die Zuschauer. Liebe Zuschauer, wenn Sie meinen, dass dieses Interview es wert ist, dass auch Ihr Nachbar davon erfährt, dann sagen Sie es ihm weiter über den Gartenzaun. Warum analog? Weil wir digital geschnitten werden. Wir haben einen Kanal inzwischen auf YouTube, aber der hat so gut wie keine Abonnenten, deutlich unter 1000 Abonnenten. Warum? Warum? Woran liegt das? Sie finden den Kanal fast gar nicht. Gucken Sie mal bei uns auf der Seite nach, nämlich apolut.net. Dort finden Sie auch die Informationen, wo dieser Kanal auf YouTube zu finden ist. Abonnieren Sie diesen Kanal und wenn Sie schon bei apolut.net sind, dann schauen Sie auch mal zu dieser Sendung in den Klappentext. Da finden Sie weitergehende Informationen zur Sendung und Sie finden auch auf apolut.net unsere Spendeninformationen. Wenn Sie also meinen, dass Sie den ein oder anderen Euro übrig haben, bitte, bitte, dann geben Sie uns den, wir können ihn dringend gebrauchen. Ja, dann bleibt mir nicht mehr viel zu sagen. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht, je nachdem, wann Sie diese Sendung sehen. Machen Sie es gut.
Dies war eine Produktion von Apolut. Bei uns hören Sie vor allem Stimmen, die im Mainstream nicht zu Wort kommen, denn auch diese gehören zum Meinungsspektrum in einer Demokratie. Apolut ist unabhängig von Werbekunden und Rundfunkgebühren. Allein Ihre Unterstützung macht unser Programm möglich. Dank Ihres Engagements können wir unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung stellen. Alle Informationen zu Bitcoin und Bankverbindung finden Sie unter apolut.net/unterstützen. Teilen Sie unsere Beiträge gerne mit Ihren Freunden und Kollegen, um unsere Reichweite zu stärken. Wenn Sie zukünftig keinen Beitrag verpassen wollen, können Sie unsere Social-Media-Kanäle sowie unseren Newsletter abonnieren. Mehr Infos finden Sie unter apolut.net/newsletter. Danke für Ihren Support.
Apolut. Jetzt erst recht.